Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Bodybuilding, Fitness, Kraftsport und alles, was mit der ganzen Thematik zu tun hat. In der heutigen Episode hatte ich die ganz besondere Ehre, meinen Coach Frederik Hölzel als Gast begrüßen zu dürfen. Frederik wird dem einen oder anderen bestimmt schon ein Begriff sein. Er war schon zuvor einmal auf einer Podcast-Episode hier bei The Age of Iron mit am Start und auch bei dem Ween Q&A. Also die alten Zuhörer wissen genau, welche Folgen ich hier ansprechen möchte, dabei. Und in der heutigen Episode habe ich die Ehre gehabt, mit Freddy über das Thema Peak Week zu sprechen. Denn Freddy verfolgt zum aktuellen Zeitpunkt eine extrem exklusive Peak Week Strategie, sage ich mal, die gar nicht mal so bekannt ist im deutschsprachigen Raum. Und er nimmt uns einfach mal mit, erklärt uns anhand seiner Prep, wie er die Peak Week geplant hat, beziehungsweise wie er im Zusammenhang mit seinem Coach die Peak Week geplant haben, welche Strategie sie dabei verfolgen und wieso er über ein Jahr die Prep bestritten hat bisher. Und ich denke, am Ende des Tages ist es auch hier nochmal ganz klar abzuwägen, welche Peak Week Form für eine Person die richtige ist und dass jetzt hier diese Peak Week Form nicht ein absoluter Wert für jeden Athleten ist und auch nicht für jeden die beste Peak Week Form ist. Allerdings ist es eine sehr, sehr interessante Strategie, die Frederik da verfolgt, und ich möchte euch auf jeden Fall die Insights der Folge nicht weiter verbergen. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei dieser neuen Episode. Und wenn ihr den Podcast mögt, wenn euch die Podcast-Episode gefallen hat oder gefällt, dann würde es mich extrem freuen, wenn ihr zu Beginn der Episode vielleicht einen kleinen Screenshot machen könntet von der Folge, mich und den Freddy verlinken könntet. Und ja, so hat der Podcast einfach die Möglichkeit, noch ein bisschen mehr zu wachsen, mehr Leute zu erreichen. Und natürlich sehen wir auch so, dass unsere Arbeit hier euch gefällt und ihr vielleicht auch gerne mehr von diesem Stuff hören wollt. In diesem Sinne erstmal viel Spaß bei der heutigen Episode mit Frederik Hölzel. So, dann sind wir hier wieder live mit dem Freddy. Freddy, auf jeden Fall ein altbekannter Gast hier auf dem Podcast. Ich glaube, du warst einer der ersten Gäste sogar. Ich habe gestern nochmal geguckt, ich meine Folge 6 wäre es gewesen oder sowas. Auf jeden Fall sehr, sehr lange nicht mehr hier auf dem Podcast gehört. Ich freue mich, dass du mit am Start bist. Und ja, wir haben uns heute ein richtig, richtig cooles Thema, aber auch ein sehr deepes Thema ausgesucht, und zwar die Peak Week. Und die verschiedenen Herangehensweisen, wie man überhaupt eine Peak Week gestalten kann. Jetzt nicht nur von der Ladestrategie gesehen, sondern eben auch natürlich, wie man zeitlich bedingt vor einer Peak Week fertig ist, beziehungsweise auch vor einem Wettkampf fertig ist. Und ja, die verschiedenen Ansätze, weil du hast da jetzt auch mit deinem Coach einen sehr, sehr speziellen Ansatz gewählt, den man so normalerweise, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum sowieso relativ selten hört. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was du zu dem Thema sagen wirst. Jetzt erstmal, Freddy, wie geht's dir heute und was macht die Diät?
Ja, Daniel, danke dir für die Einladung. Freut mich auf jeden Fall, dass ich wieder bei dir zu Gast sein darf. Mir geht's soweit eigentlich super. Wie du angesprochen hast, bin ich in der Prep, dementsprechend gerade auch in einem Defizit über die Woche gesehen. Ich bin auch schon relativ fortgeschritten, würde ich mal sagen, hinsichtlich des Gewichts, wo ich am Ende irgendwo landen möchte. Merke dementsprechend natürlich auch irgendwo, dass ich nicht in dem Bereich bin, wo ich mich auch in der Off-Season bewege, einfach hinsichtlich des Körpergewichts und der Nahrungsaufnahme. Aber das ist tatsächlich eine Sache, mit der ich mich ja aktuell ziemlich gut zurechtfinde und auch irgendwie weiß, wie ich meinen Alltag gestalten kann, ohne dass ich das Gefühl habe, dass irgendwo der Sport zwangsläufig irgendwo mehr von meiner Energie nimmt, als eigentlich möchte zu dem Zeitpunkt. Und dementsprechend kann ich mich da eigentlich nicht beschweren.
Hört sich auf jeden Fall gut an. Wir hatten ja vor einer Woche, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, wie das alles so läuft. Aber ich denke, da müssten wir jetzt extrem weit ausholen, um deine Prep-Strategie nochmal zu besprechen. Die ist ja dann doch schon ein bisschen anders wie die von den meisten. Du bist jetzt schon ein Jahr ungefähr auf Prep oder ein halbes, dreiviertel? Dreivierteljahr, glaube ich, ne?
Ja, also ein Jahr ist es noch nicht. Das ist auch ein bisschen schwer zu beschreiben, eigentlich nicht. Aber wenn man sich quasi nur den Zeitraum ansieht, ist es ziemlich lange im Vergleich zu dem, was man vielleicht sonst so kennt, zumindest von den meisten Herangehensweisen, die man so mitbekommt. Mhm. Und zwar ist es so, dass meine Vorbereitung in dem Sinne relativ gestückelt ist, heißt in mehrere Phasen, die quasi ein Defizit stattfinden und dann eben auch mit ein paar Phasen, die tendenziell ja mehr auf Erhaltungskalorien eingeplant waren. Im Grunde ist es so, dass ich letztes Jahr schon einen etwas längeren Minicut gemacht habe, was ja bei vielen auch der Fall ist, dass man irgendwo versucht, bereits vor der Vorbereitung nochmal irgendwo seine Ausgangslage zu verbessern, um dann im formellen Teil sozusagen der Vorbereitung auch nicht so viel Gewichtsverlust realisieren zu müssen. Dementsprechend habe ich letztes Jahr, ich glaube, im Spätsommer schon quasi von den 97 Kilo, die ich am Höchststand hatte, einiges abgeworfen, ich glaube auf 90 Kilo ungefähr. Und dann habe ich eben im Herbst nochmal eine Phase, eine ähnliche Phase durchlaufen, die etwas kürzer war, in der ich dann auf von ungefähr 91 Kilo auf, ich glaube, 87, 88 Kilo gegangen bin. Dann auch über einen längeren Zeitraum Pi mal Daumen gehalten habe. Und genau, dann kam eben wieder eine Phase, wo ich aktiv Gewicht verloren habe und befinde mich jetzt seit Januar quasi im formaleren Teil der Vorbereitung und bin jetzt ungefähr bei, ja, irgendwo zwischen 80 und 81 Kilo. Heute waren es 80,7. Genau, also es ist quasi, wenn man sich den gesamten Zeitraum ansieht, relativ lang. Wenn man sich dann die Wochen ansieht, in denen ich tatsächlich in einem Defizit war, ist es dann schon etwas überschaubarer, wobei ich tatsächlich auch ja ein relativ geringes bis moderates Defizit gefahren bin, vor allem jetzt in den letzten Wochen, wovon ich auf jeden Fall auch schon einige Vorteile gespürt habe, auch vor allem auf mentaler Ebene, weil ich einfach einen weiteren Zeithorizont habe und wenn ich das beispielsweise auch vergleiche zu der Vorgehensweise in meinen ersten beiden Vorbereitungen, ist es so, dass ich quasi bezogen auf die letzte Vorbereitung beispielsweise das gleiche Gewicht, was ich jetzt habe, ungefähr 8 bis 9 Wochen vor den Wettkämpfen hatte. Und jetzt habe ich es halt 20 Wochen vor den Wettkämpfen. Und ich kann davon ausgehen, dass ich auch Muskulatur zugewonnen habe. Möchte auch so noch ein bisschen das Conditioning trotzdem natürlich verbessern zum letzten Mal. Aber irgendwo ist der Orientierungspunkt trotzdem der gleiche wie beim letzten Mal aufgrund der genannten Faktoren. Und das schafft natürlich auch irgendwo so ein bisschen mentalen Freiraum, sage ich mal, nicht so in diesen Prep-Modus hereinzukommen und das Gefühl zu haben, du musst jetzt von Woche zu Woche exakt den Trend hitten, sonst könnte es knapp werden, was sich für mich auf jeden Fall schon ziemlich ausgezahlt hat, muss ich sagen.
Ja, okay, das verstehe ich. Und jetzt hast du gesagt, du bist noch 20 Wochen vor dem Wettkampf, also es ist auf jeden Fall noch relativ lange Zeit. Wie viel Gewicht willst du in der Zeit noch verlieren?
Ja, also
wenn man jetzt so die Spanne von 97 dann hat, bis jetzt schon 80, das sind jetzt schon 17 Kilo.
Ja.
Bisschen weniger, 87.
Ja, ja, 97 war auf jeden Fall der oberste Peak. Also das war kein Durchschnittsgewicht, aber das war ein Gewicht, was ich tatsächlich morgens mal auf der Waage hatte, sozusagen. 97,2 waren es, glaube ich.
Ja. Und heute Morgen 80,7, dann passt ja fast. Ist ja auch kein Durchschnittsgewicht wahrscheinlich.
Ja, genau. Diese Woche ist es schon fast tatsächlich ein Durchschnittsgewicht, weil ich irgendwo immer so zwischen 80,8 und 81 gelandet bin. Also ist nahe vom Durchschnitt, genau.
Hat sich zur letzten Woche dann aber doch nochmal was getan, ne? Letzte Woche hatten wir, glaube ich, gesprochen, da warst du bei 81,3 oder so, 81,4 immer.
Genau, wo wir uns letzte Woche unterhalten haben, war ich eher auf einem Plateau, zumindest wenn man sich den 7-Tages-Trend ansieht. Da habe ich sogar ein bisschen an Gewicht hinzugewonnen, sozusagen, über dieses Zeitintervall. Diese Woche habe ich ja schon über 0,8% verloren, was definitiv nichts ist, was ich im Durchschnitt anstrebe, aber wenn man das dann ins Verhältnis sozusagen zur letzten Woche setzt, ist es dann in Ordnung, weil ich dann irgendwo wieder in den Bereich von 0,4% ungefähr komme, ein bisschen mehr sogar. Ja.
Ja. Und wie viel Gewicht möchtet ihr jetzt noch bis zum Wettkampf verlieren und wie ist da die letzte Planung?
Ja, also
in den letzten 20 Wochen, in Anführungsstrichen, ja. Ist es ja, viele Leute eine Normal-Prep.
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass eben der, ich möchte nicht sagen Hauptwettkampf, aber der Wettkampf, an dem ich mich orientiere, dass der in 20 Wochen im Oktober stattfindet. Also ich habe mir die GmbF quasi als Orientierung herausgepickt, weil das einfach ein Wettkampf ist, der so schon eben mit einem Termin festgesetzt ist zum aktuellen Zeitpunkt und dementsprechend das einfach für mich ein guter Orientierungspunkt ist. Mhm. Aber es sollen davor auch schon, also Wettkämpfe grundsätzlich möglich sein. Wir haben sogar schon darüber diskutiert, ob unter Umständen im Juli die internationale deutsche Meisterschaft einfach als Probewettkampf sinnvoll wäre. Hinsichtlich des Conditionings wäre das umsetzbar. Allerdings habe ich für mich auch irgendwo so festgesetzt, dass ich ein gewisses Level eben an Härte mitbringen möchte bei allen Wettkämpfen. Und wenn man in der Hinsicht sozusagen das schon so umsetzen wollen würde, müsste ich eben vermutlich über 4 Monate sehr nahe an Peak Conditioning trainieren, was dann eher mit Nachteilen verbunden wäre, weshalb ich für mich auch irgendwo die Entscheidung getroffen habe, dass Wettkämpfe vermutlich im September irgendwo sinnvoll wären. Und der Gewichtsverlust, der bis dahin noch angestrebt ist, kann man nicht genauso sagen, wie zumeist, wenn man sich nicht irgendwo direkt an der Härte befindet, wo man hin möchte. Aber es werden vermutlich noch ungefähr, ja, vielleicht 5 bis 6 Kilo sein. Vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen weniger, aber ich schätze auf jeden Fall 5 Kilo. Können wir auch vorstellen, dass es ein bisschen weniger ist. Aber für den Zeitraum, der jetzt sozusagen noch übrig bleibt, das ist, denke ich, ein Gewicht, was sich so, ja, gut umsetzen lässt, ohne dass man noch irgendwo aggressive Anpassungen für einzelne Wochen treffen muss.
Hm. Und dahingehend hast du oder habt ihr, bist ja auch in Betreuung von Brian Miner, habt ihr geplant zu einer Show, also zur beispielsweise jetzt GmbF als Hauptwettkampf, fertig zu werden, um da halt eben in das Peaking dann reinzugehen? Oder habt ihr geplant, schon vorher fertig zu sein, beispielsweise nach 16 Wochen und dann das Gewicht eigentlich nur noch zu halten, vielleicht sogar so eine Reverse-Diet oder irgendeinen anderen Ansatz zu machen? Kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, weil ich glaube, das wird jetzt für die meisten Leute der interessante Teil, wie ihr so das Vorgehen für die Wettkämpfe gewählt habt.
Ja, also der Rahmenplan ist grundsätzlich so, dass es das Ziel ist, ungefähr 3 Wochen vor dem aktuell geplanten Wettkampf fertig zu sein, beziehungsweise sehr nah an fertig zu sein und einfach ab diesem Punkt die Kalorien wieder anzuheben, heißt das Defizit sukzessive zu entschärfen, um eben ja einerseits sozusagen irgendwo auch in diesen letzten Wochen keinen Sprint mehr hinzulegen, was irgendwo auch naheliegend ist grundsätzlich, unabhängig davon, ob man jetzt diese Herangehensweise wählt oder nicht, weil man einfach nicht in der körperlichen und auch mentalen Voraussetzung ist, um noch viel Gewicht zu verlieren. Das ist eben ein Hintergrundgedanke dabei, dass man eben frühzeitig sehr nahe an fertig sozusagen ist und ausgehend davon eben von Woche zu Woche die Kalorien erhöht, um eben einerseits die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass man mehr Muskelmasse in dieser Phase auf der Strecke lässt als unbedingt nötig. Und man ermöglicht natürlich auch gleichzeitig, dass man irgendwo das Training wieder ein bisschen füttert in dem Sinne, weil man eine höhere Kohlenhydratzufuhr hat, was gegebenenfalls auch dazu führen kann, dass sich insgesamt das Ganze schon besser oder positiv auf die Körperkomposition auswirkt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Kohlenhydratmenge, die in diesem Zeitraum eben ansteigen soll, voraussichtlich dazu führt, dass beispielsweise die Bildung von Enzymen angeregt wird, die eben dafür nötig sind, um Glykogen bestmöglich zu synthetisieren, also letztendlich so viel Glykogen wie möglich speichern zu können, weil es einfach so ist, dass wenn man sich sozusagen Gedanken über die Speicherung von Glykogen macht, es ist wichtig, das so zu verstehen, dass quasi die Glykogenspeicher kein fester Tank sind, wie von einem Auto, wo wir, wenn wir einfach mal ein einfaches Beispiel herannehmen, 50 Liter tanken können und diese 50 Liter, diese Kapazität bleibt durchgehend bestehen. Es ist vielmehr so, dass die Glykogenspeicher Speicherung eben flexibel ist. Heißt, wenn du eine lange Zeit sehr, sehr wenig Kohlenhydrate konsumiert hast, ist es, was ja irgendwo immer mit einer Vorbereitung einhergeht, weil das zumeist der Makronährstoff ist, den man nach unten schraubt, dass auch weniger Enzyme gebildet werden, die dafür nötig sind, um eben Glykogen einzuspeichern. Heißt, du bist einfach an dem Punkt, wo du so viel Glykogen einspeichern kannst. Und wenn du eben in der Position bist, wo du die Kohlenhydrate schon für einen längeren Zeitraum vor den Wettkämpfen wieder etwas höher angesetzt hast, ist die Wahrscheinlichkeit auch einfach höher, dass du mehr Glykogen einspeichern kannst, was natürlich auch dazu führt, dass du insgesamt praller wirst und dadurch auch das Conditioning, was du hast, einfach verstärkt wird, weil der Muskel noch stärker gegen die Haut presst, ausgefüllter ist. Mehr Wasser speichert natürlich auch dadurch, dass eben auch mehr Glykogen in der Zelle eingespeichert wird und dadurch einfach auch das Gesamtbild vermutlich am Ende besser ist und das Ganze auch etwas vorhersehbarer ist, weil es natürlich auch so ist, dass wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem Backload vergleicht und man ein Backload, um das vielleicht noch kurz zusammenzufassen, ist eben eine Strategie, wo du zumeist in den letzten 2 Tagen vor dem Wettkampf die Kohlenhydrate noch sukzessive bzw. relativ rapide anhebst. Manchmal macht man auch so einen Mid-Backload, wo man schon 3 bis 4 Tage die Kohlenhydrate vorher anhebt und dann noch so 1-2 Tage zum Ausbessern sozusagen offen hält. Aber im Vergleich zu einem Backload ist es eben so, dass du nicht in die Position kommst, wo du quasi so ein gewisses Ratespiel hast, wie reagiere ich jetzt, wenn ich eben die Kohlenhydrate relativ stark kurz vor dem Wettkampf anhebe, einfach weil du schon mehrere Wochen sozusagen eine höhere Kohlenhydratmenge konsumiert hast und dadurch auch viel besser erkennst, wie reagiert meine Form auf eine höhere Kohlenhydratmenge und wie kann ich das dann tatsächlich auch vielleicht noch vor dem Wettkampf so manipulieren, dass ich vielleicht ein paar Prozent besser dastehe, was auch mit den konventionellen Ladestrategien funktioniert, heißt, wenn ich eben so einen Backload mache oder auch einen Frontload über die letzte Woche, aber es macht das Ganze natürlich vorhersehbarer und dadurch vermutlich auch etwas stressfreier, was für viele Leute, die, sag ich mal, sehr neurotisch sind und eben sehr emotional werden in einer Wettkampfvorbereitung, auch gegen Ende und da gewisse Unsicherheiten entwickeln, was muss ich jetzt machen, damit ich am Ende gut dastehe, dass sowas eben irgendwo dadurch auch vermehrt aufgegriffen wird, weil sich einfach nicht mehr so viel verändert, als wenn man eben eine aggressivere Ladestrategie fährt. Allerdings muss man da eben auch sagen, dass beispielsweise man trotzdem noch einen Backload integrieren, wenn man dieses Reverse Dieting sozusagen macht in die Show, in die Wettkämpfe, aber das Ganze vermutlich einfach viel vorhersehbarer wird. Aber das hört sich alles halt sehr romantisch an und sehr, sehr cool. Das Problem ist halt einfach, dass du einerseits wissen musst, wo musst du hin, und an zweiter Stelle musst du dann auch wirklich die Interventionen oder die Strategie so umsetzen, die Intervention so umsetzen, dass diese Strategie auch letztendlich aufgeht. Heißt, du musst dann wirklich 3 Wochen davor ungefähr, kann auch 2 bis 4 Wochen davor sein, sehr nahe an dem gewünschten Conditioning angelangt sein, weil diese Strategie sonst anders nicht umgesetzt werden kann, was eben so die großen Nachteile, sage ich mal, von dieser Vorgehensweise darstellt.
Okay, ja, also viel Input, viel guter Input jetzt an der Stelle. Jetzt stellt sich für mich nur die Frage, was noch so ein bisschen offen geblieben ist. Du hast jetzt einmal von einem Reverse-Dieting-Ansatz gesprochen und einmal natürlich von irgendwo Erhaltung. Würdest du da empfehlen, dass man dann wirklich mit einem Reverse-Diet-Ansatz in die Show dann reingeht? Sprich, du bist wirklich vorher fast fertig und erhöhst dann quasi einfach die Kalorien nochmal, um das Defizit zu reduzieren, und reverse dann in die Show rein, indem du langsam peu à peu die Kohlenhydrate anhebst, aber trotzdem weiterhin im Defizit bist? Oder würdest du das eher so als eine Maintenance-Phase vor dem Wettkampf sehen, sodass du quasi auf Erhaltungskalorien schon die ganze Zeit unterwegs bist und dann nochmal initial ja im Backload oder so eventuell dranhängst, um nochmal praller halt eben auszusehen?
Ja, also ich glaube, dass sich beide, unabhängig jetzt mal, was bei mir geplant ist, beide Möglichkeiten, die du gerade angesprochen hast, sind letztendlich Vorgehensweisen, die denkbar sind. Heißt, es kann beispielsweise so sein, dass du 3 Wochen vor dem Wettkampf schon sehr nah bei Erhaltungskalorien liegst und dadurch sowieso gar keinen großen Spielraum mehr hast, sozusagen dieses Defizit zu schließen, indem du die Kalorien annimmst, weil du dich sowieso schon fast bei Erhaltungskalorien bewegst. Heißt, wenn du in dieser Position bist, wo du sowieso schon ja ein sehr geringes Defizit umsetzt und dann beispielsweise darüber nachdenkst, die Kohlenhydrate um vielleicht 50 Gramm zu erhöhen von Woche zu Woche, wird es automatisch schon so sein, dass du dich dann wahrscheinlich 2 Wochen vor dem Wettkampf auf Erhaltungskalorien bewegst. Ja. Wenn du dich in der Position befindest, wo du, sag ich mal, noch ein moderates Defizit gefahren bist, wo du vielleicht irgendwo im Bereich von 0,3 bis maximal 0,7% vielleicht lagst, ist es natürlich so, dass du mit diesem Reverse Dieting, wenn du dann auch noch eine gewisse Verbesserung der Form erreichen möchtest, noch eine gewisse Zeit im Defizit bleibst, was du ja natürlich auch in diesem Rahmen dann möchtest, weil das Conditioning soll vielleicht noch um 1-2% verbessert werden, was aber auch in diesem Zeitraum dann möglich ist. Und ein geringes Defizit reicht dann eben auch in diesem Kontext, weshalb es eben ganz stark darauf ankommt, an welcher Position befindest du dich hinsichtlich des Conditionings und wo befindest du dich hinsichtlich des Defizits. Normalerweise ist diese Herangehensweise eben so definiert, wenn man darüber liest, dass du das Defizit sozusagen sukzessive verkleinerst, bis du dann quasi auf Erhaltungskalorien angelangt bist.
Okay. Ja, ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Wo würdest du jetzt die Vorteile hast du eigentlich schon aufgezeigt, aber wo würdest du jetzt die Nachteile sehen? Insbesondere, wenn du dir jetzt halt einen Großteil der Athleten anschaust. Also, was normalerweise halt eben ja doch nicht unbedingt dem Standard entspricht an Wissen, ja, das du jetzt auch mitbringst. Weil ich denke, da gehört halt eben vieles dazu. Also zum einen extrem gutes Wissen, eine extrem stabile Planung. Und denkst du, dass der Ansatz auch für viele eher nachteilhaft sein könnte?
Ja, also was ich grundsätzlich für diese Peaking-Strategien immer im Hinterkopf behalten würde, ist, dass das Ganze nicht rigide sein soll. Heißt, wenn du dir im Vorhinein schon irgendwo überlegst, wie möchte ich das Ganze gestalten? Möchte ich beispielsweise diesen Reverse-Diet-Ansatz fahren oder möchte ich beispielsweise einen konventionellen Front- oder Backload machen? Kannst du dir das natürlich davor überlegen, was auch Sinn macht, weil du dadurch natürlich auch irgendwo Referenzwerte hast, um dir dann zu überlegen, welche Ladestrategien teste ich während der Vorbereitung, was auch irgendwann in den letzten Monaten stattfinden sollte, einfach um da gewisse Erfahrungswerte zu sammeln. Aber es sollte keinesfalls so sein, dass du dich auf diese Strategie, die du entweder akut oder schon weit im Vorhinein festgelegt hast, dich auch rigide festlegst. Heißt, das Ganze sollte sich irgendwo auch anpassen anhand dessen, wo du dich dann tatsächlich während der Peak Week oder in den Wochen davor befindest hinsichtlich der Körperkomposition und wo du dann letztendlich noch hin musst. Heißt, du kannst, was bei mir natürlich auch beispielsweise eintreten kann, du kannst das Ganze so ansetzen, dass du eben schon beispielsweise 3 Wochen davor fertig bist, was ich tatsächlich sogar bei den meisten, oder sehr nahe an fertig zumindest, was ich bei den meisten tatsächlich auch so ansetzen würde. Die andere Sache ist aber die, dass du natürlich so eine durchdachte und in Anführungsstrichen intelligente, sinnvolle Herangehensweise, wie es nur irgendwie funktioniert, gestalten kannst und dir irgendwo aufschreiben kannst, wie das von Woche zu Woche aussehen soll im Vorhinein. Die andere Sache ist dann aber, was passiert in der Umsetzung und was kommen vielleicht auch noch Events dazwischen, die irgendwo so diese Planung zumindest anteilig über den Haufen werfen. Und wenn ich zum Beispiel an meine ersten beiden Vorbereitungen zurückdenke, ist es natürlich so, dass man sich zumeist eine Planung macht, aber diese Planung dann in der Umsetzung sehr oft anders aussieht, als man sich das eigentlich vorgestellt hat, weil vielleicht die Gewichtsverlustraten nicht so ausfallen, wie man sich das vorgestellt hat, man trotzdem nichts angepasst hat, weil man sich gedacht hat, okay, nächste Woche oder in den nächsten 2 Wochen wird sich das schon ergeben, war dann vielleicht dann doch nicht der Fall und so akkumuliert sich natürlich auch irgendwo Gewicht, was ich eigentlich hätte schon verlieren sollen, was ich dann noch am Ende verlieren muss. Und wenn ich mir in diesem Szenario eigentlich vorgestellt hätte, dieses Reverse-Dieting zu machen, aber ich bin nicht an diesem Punkt angelangt, wo ich dafür eigentlich sein müsste, macht es natürlich keinen Sinn, da irgendwo rigide an dieser Planung festzuhalten, sondern dann muss man natürlich irgendwo in den sauren Apfel beißen quasi und eben noch diese paar Wochen im Defizit mitnehmen. Ja. Heißt, das größte Problem wird bei dieser Vorgehensweise, was für mich auch den größten Nachteil dasteht in dem Sinne, dass du halt wirklich, wie ich auch schon erwähnt hatte, einerseits genau wissen musst, wo musst du letztendlich sein Und andererseits, du musst die Strategie so durchführen in der Praxis, dass du tatsächlich an diesem Punkt auch zu diesem Zeitpunkt angelangst, was bei den meisten eben nicht so funktioniert. Also das ist ja grundsätzlich auch einfach ein Problem bei der Umsetzung von vielen Vorbereitungen, dass man am Ende noch mehr Boden gut machen muss, als man sich eigentlich gewünscht hätte, als dass man es eigentlich geplant hätte. Und das greift dann natürlich auch bei dieser Strategie. Heißt, auch wenn man das so machen möchte, kann es sehr oft so sein, dass man eben nicht an den Punkt kommt, wo das dann tatsächlich auch Sinn macht, das so umzusetzen.
Würdest du sagen, dass es bei so gut wie jeder Vorbereitung eigentlich der Fall ist, dass irgendwie die Planung über Bord geworfen werden muss grundsätzlich, beziehungsweise es immer wieder so Einkerbungen gibt, sage ich mal, wo du merkst, okay, die Planung hier, das haut einfach so nicht hin, aufgrund von Faktoren, wie auch immer, ne? Also, weil das sehe ich auch ganz, ganz oft, dass halt eben eine Grundplanung letzten Endes besteht, diese auch relativ solide ist und auch gut gestaltet ist. Allerdings, ja, kommen da halt eben unvorhersehbare Punkte mit ein, die auch jetzt beispielsweise diesen Reverse-Ansatz komplett über den Haufen werfen könnten, weil im Endeffekt ist es oftmals ja so, du hast dann deine Zeitplanung und du willst auch da drin bleiben, aber es kommen jetzt auch so unvorhersehbare Dinge, beispielsweise jetzt mit der Impfung, ja, sag ich mal, da kommen halt Impftage dazu, Defizit wird reduziert, ja, also beziehungsweise wird nicht reduziert, aber wahrscheinlich gehst du irgendwo auf Erhaltungskalorien, weil du vielleicht für 2, 3, 4 Tage nicht trainieren kannst, je nachdem, welche Nebenwirkungen du beispielsweise hättest. Dann kommt irgendwie mal noch eine Woche dazu, wo du keinen Gewichtsverlust hast, vielleicht mal noch eine Woche, und dann kickt man sich auch relativ schnell da schon wieder raus, wenn man nicht schon ewig lang vorher, glaube ich, im Kaloriendefizit war, ne? Also das, wir gehen jetzt mal davon aus, dass natürlich halt eben eine Standardausgangslage irgendwo vorhanden ist und der Athlet oder die Athletin nicht allzu fett oder ja extrem dünn ist schon zu Beginn der Diät. Und dann kann das halt eben doch auch zum Problem werden oftmals, oder? Wenn du die Prep dann halt eben eigentlich ja relativ normal angesetzt hast, sage ich mal, ja, ohne dass du halt eben solche 3, 4 Wochen Planungen zusätzlich wahrscheinlich integriert hast, oder?
Ja, also ich glaube, da greift halt auch nochmal der Punkt, dass man sich irgendwo einen gewissen Puffer einbauen sollte, der auch gar nicht mal für diese Reverse-Dieting-Phase eingeplant ist, sondern einfach schon im Vorhinein sozusagen berücksichtigt, dass nicht genau alles so funktionieren wird, wie man sich das eben vorgestellt hat. Also ich glaube, dass das halt auch eine Sache ist, die, wenn man noch keine Vorbereitung gemacht hat und eben seine erste Wettkampfsaison anstrebt, dass das eben wichtig ist, irgendwo im Hinterkopf zu behalten. Es ist einerseits sehr sinnvoll und irgendwo auch ratsam, sich eine gewisse Struktur aufzusetzen, die auch irgendwo vorsieht, dass beispielsweise das Defizit verringert wird über den Lauf der Prep, aber dass man andererseits auch an gewissen Stellen Anpassungen vornehmen muss, die man eigentlich hätte ursprünglich nicht vornehmen wollen, weil man sich vielleicht vorgestellt hat, dass man mit einer gewissen Energie zuvor über einen längeren Zeitraum ein Defizit kreieren kann, das eben zu dem Gewichtsverlust führt, was man sich in dieser Phase eben vorgestellt hat. Und da kann es natürlich irgendwo so sein, dass durch die Anpassung des Stoffwechsels, in dem beispielsweise einfach der Need und damit einhergehend die unbewussten Bewegungen abnehmen, dass trotz gleicher Schrittzahl und Kalorienzufuhr beispielsweise die Verlustrate nicht so ausfällt, wie sie vielleicht davor ausgefallen ist, und man dann dementsprechend die Schrittzahl vielleicht ein bisschen annehmen muss, vielleicht eine Cardio-Session hinzufügt oder die Kalorienzufuhr eben reduziert. Und das ist eben schon mal eine Sache, die man sich bewusst machen sollte, dass die Planung, die man im Vorhinein aufsetzt, einerseits diesen Puffer beinhalten sollte, weil man da meiner Ansicht nach auch kein großes Risiko fährt, weil wenn man sieht, man wird schon ein bisschen früher fertig, entschärft man einfach das Defizit noch weiter. Also wenn ich sehe, ich muss vielleicht nur noch 2 Kilo verlieren statt 3 Kilo, reduziere ich einfach das Kaloriendefizit und nutze dann dafür den Puffer. Also das ist im Grunde kein Nachteil. Der einzigste Nachteil, das einzigste Investment, was man dafür einfach treffen muss, was viele vielleicht eben nicht bereit sind, sozusagen zu akzeptieren, ist, dass du einfach früher anfangen musst mit der Vorbereitung. Und das ist dann auch früher als 6 Monate davor, was für viele so ein Standard ist, wo oft einfach nicht berücksichtigt wird, wo bin ich, wo muss ich hinkommen. 24 Wochen hört sich genug an, ich fange jetzt einfach mal an zu preppen und schaue, wo ich ankomme. Und das ist halt meistens eine gedankliche Herangehensweise, die nicht unbedingt zielführend ist. Also es kann natürlich sein, dass diese 24 Wochen passen, aber es kann auch sein, dass, wenn man sich die reine Zeit im Defizit ansieht, einfach 32 Wochen notwendig sind, um einfach zu gewährleisten, dass du nicht bei einem niedrigen Körperfettanteil noch 1% an Gewichtsverlust realisieren musst, was eben hinsichtlich Muskelerhalt nicht unbedingt das Beste ist und sicherlich auch bezüglich den hormonellen Anpassungen, die so oder so auftreten, aber die voraussichtlich eben auch irgendwo durch die eigene Herangehensweise bedingt sind, beziehungsweise so ein bisschen abgeschwächt werden können. Und ja, dementsprechend ist das größte Problem einfach, dass die zeitliche Komponente oft zu unterschätzt wird und auf dem Weg sozusagen zum Wettkampf oft einfach nicht die Gewichtsverlustraten eintreten, die man sich eigentlich vorgestellt hat, was dann sozusagen auch irgendwo diese Nachteile sozusagen bei der Herangehensweise, wenn man das Defizit frühzeitig entschärfen möchte, darstellen, beziehungsweise das ist einfach so die Herausforderung, der man sich bewusst machen muss.
Ja, das Ding ist natürlich auch, also, dass viele erstmal mit einer Planung von 6 Monaten reingehen, das hast du schon richtig gesagt. Ich denke, das trifft auch für viele Leute recht gut zu, ne? Insbesondere diejenigen, die vielleicht eher weniger mit Diet Breaks auch arbeiten oder arbeiten wollen. Allerdings für viele eignet es sich auch eher weniger. Na, muss man einfach ganz klar sagen. Aber es ist auch super individuell zu betrachten und ich denke halt auch immer, dass eine zu lange Prep für viele Leute auch wirklich problematisch werden kann. Also, dass ich auch die Länge einer Prep nicht viel länger machen würde, also bei vielen Athleten, muss ich einfach ganz klar sagen, weil viele natürlich dahingehend auch wirklich immer wieder Probleme haben mit Food Cravings und die kommen halt eben mental nicht so gut klar mit einem längeren Defizit, wie du es jetzt beispielsweise tust. Also habe ich auch schon Erfahrungen gesammelt, dass das für viele Leute halt mental auch sehr, sehr schwierig ist. Und umso länger die auf Diät sind, umso höher wird halt eben der Food-Fokus und tatsächlich auch trotz Diet Breaks etc. lassen sich halt eben metabolische Anpassungen nicht ganz so schön wieder rückgängig machen, wie das in der Theorie halt eben immer gut gesagt wird. Ne? Und dann kann es halt eben auch problematisch werden, wenn man halt eine Prep von 30 bis 40 Wochen ansetzt, du eigentlich relativ lange im Defizit bist, mental damit nicht so gut klarkommst und diese erhofften metabolischen Anpassungen nochmal rückgängig machst, wie es eigentlich geplant war. Und das sehe ich dann oftmals auch so ein bisschen als Problem, ne? Also viele denken immer so, man diätet dann rein, diätet. Irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo alles halt eben super ist, da wo man stehen will. Dann erhöht man vielleicht die Kalorien nochmal, macht so einen kleinen Reverse-Ansatz und am Ende des Tages läuft es halt eben in der Praxis nicht so, wie man sich das vorstellt, ne? Und dann ist es mental wahrscheinlich auch nochmal schwerer, das überhaupt zu verkraften, wenn man denkt, eigentlich man wollte schon an dem und dem Punkt sein, aber kann das halt zum aktuellen Zeitpunkt nicht realisieren.
Ja, um da vielleicht also noch weiteren Input sozusagen zu geben, ich gebe dir völlig recht, vor allem was diese metabolischen und hormonellen Anpassungen angeht, dass du auch, wenn du beispielsweise Diet Breaks oder längere Refeeds integrierst, nicht davon ausgehen kannst, dass du am Ende der Vorbereitung dastehst und normale Hormonwerte hast und dich irgendwo normal fühlst. Es wird auch in dem Fall so sein, dass einfach diese Anpassungen bedingt durch dein niedriges Körperfettlevel sind, was eben automatisch impliziert, dass du nach, wenn man beispielsweise schon einen weiteren Ausblick hat, dass du nach der Vorbereitung Körperfett hinzunehmen musst. Also das musst du so oder so, egal wie du letztendlich vorgehst während der Vorbereitung. Die Frage ist nur, wie kann ich meine Herangehensweise so auslegen, dass ich natürlich einerseits, wenn man das jetzt nur rein sportlich betrachtet, dass ich einerseits irgendwo gewährleisten kann, dass das Risiko für Muskelverlust geringer ausfällt, als es muss, oder als es nicht als höher
zwangsläufig werden würde.
Genau, nicht höher ausfällt, als es muss. Und wie kann ich irgendwo gewährleisten, dass beispielsweise auch die Energieverfügbarkeit, also die Energie, die mir eben nach Abzug des sportlichen Verbrauchs sozusagen übrig bleibt, um eben normale physiologische Funktionen zu bedienen, übrig bleibt, abhängig davon, wie ich mein Defizit eben gestalte. Und das ist natürlich bei Männern, aber vor allem auch bei Frauen wichtig, sich irgendwo vor Augen zu halten, dass das Ganze in der Planung berücksichtigt werden sollte. Und auch wenn ich irgendwo dazu gewillt bin, einen Kompromiss quasi zu finden zwischen zu lange auf Prep sein und so geringe wie mögliches Zeitinvestment sozusagen zu haben, dass diese Energieverfügbarkeit eben hohe Relevanz haben sollte, um tatsächlich diese hormonellen Anpassungen irgendwo in einem gewissen Rahmen zu halten und vielleicht nicht schon einige Monate vor der Vorbereitung die Periode zu verlieren, was eben langfristige gesundheitliche Nachteile haben kann, weil es auch einfach so ist, dass du dann längere Zeit benötigen wirst, wenn man das auch auf alle hormonellen Anpassungen bezieht, um letztendlich das Ganze wieder in ein sport- und gesundheitlich zuträgliches Milieu bringen zu können. Und das ist dann auch eine Sache, die irgendwo meiner Ansicht nach so ein bisschen unabhängig von den persönlichen Präferenzen betrachtet werden soll, weil es dann eben nicht nur um sportliche Ambitionen geht, sondern irgendwo auch darum, wie kann ich mir die Zeit nach der Vorbereitung tatsächlich vereinfachen. Aber es ist definitiv so, dass nicht jeder diese geringen Verlustraten, wie ich jetzt beispielsweise oder wie es auch andere machen, ich bin da ja nicht irgendwo nicht der Einzige und möchte es auch gar nicht so darstellen, aber es ist, wie du auch schon am Anfang angemerkt hast, vielleicht eine interessante weitere Herangehensweise, die viele vielleicht noch nicht so kennen, dass es da aber trotzdem irgendwo einen Mittelweg geht. Also nicht jeder, vor allem nicht jeder, der zum ersten Mal preppt, muss so lange Zeiträume irgendwo einplanen, kann da auch einen gewissen Kompromiss finden, aber das sollte natürlich irgendwo trotzdem in einem sinnvollen Rahmen stattfinden, in dem Sinne, dass man die Verlustraten trotzdem noch in einem moderaten Bereich halten kann.
Ja, ich glaube, damit können wir die Folge auch recht gut abschließen. Wer mehr zu dem Thema hören will, Front- und Backload, das habe ich zusammen mit dem Valentin Tambosi und dem Patrick Teutsch schon einmal auf einer oder in einer anderen Folge thematisiert. Also wer da nochmal genauere Infos zu haben will, wie sowas abläuft, wie man sowas am besten einsetzt und was dabei zu beachten ist, checkt einfach die Folge zusammen mit den beiden Männern ab und dann habt ihr da auch nochmal einen anderen guten Einblick. Ich denke, die Folge war auf jeden Fall jetzt mit dem Ansatz eine Folge, die ich so im deutschsprachigen Raum so, glaube ich, noch nicht gehört habe, weil es wirklich sehr, 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 sehr wenige Leute gibt, die das wirklich gerade zum aktuellen Zeitpunkt schon anwenden. Ich denke aber, dass jetzt auch durch diese Episode da nochmal ein paar neue Türen geöffnet werden für viele und sich wahrscheinlich mehrere auch überlegen, ob man nicht so einen Ansatz mal wählen wird. Also ich danke dir auf jeden Fall für die guten Insights, die du uns da gegeben hast, für die guten Informationen. Und Freddy, wenn dich die Leute irgendwo finden möchten, wo können sie dich aktuell finden und hast du noch Coaching-Kapazitäten frei?
Ja, danke dir, Daniel, erstmal, dass ich wieder da sein durfte. Ich hoffe natürlich auch, dass der eine oder andere vielleicht ein paar Punkte mitnehmen konnte und vielleicht ja irgendwo auch seine Herangehensweise überdenkt beziehungsweise einfach da zusätzlichen Input hat. Wie gesagt, gibt's tatsächlich viele Wege nach Rom. Ich glaube, dass das eben für viele, vor allem auch schon für etwas fortgeschrittenere Athleten, eine Herangehensweise sein kann, die mit sehr vielen Vorteilen einhergeht, natürlich auch Herausforderungen mit sich bringt. Ja, und dementsprechend, ich bin natürlich auch offen für Feedback, vielleicht auch für Erfahrungswerte von anderen Personen. Wenn man mich nicht finden will, einfach meinen Namen auf Instagram eingeben oder AP Methods auf Instagram. Und dort findet man beispielsweise auch die Webseite, wo man unter anderem auch eben Anfragen für Coaching stellen kann, was ich dann ja grundsätzlich einfach individuell mir anschaue, ob das sozusagen der richtige Fit wäre zwischen Bedürfnissen, die die Person mitbringt und das, was ich bieten kann.
Ja, alright, Freddy, ich schaue alles nochmal in die Shownotes. Wie gesagt, ich danke dir für die Folge, war eine sehr coole Episode und wir hören uns sowieso nochmal privat.
Genau.
Alright, mein Lieber, ciao, ciao.
Ciao.
Vielen, vielen Dank, dass du die Episode bis hierhin zu Ende gehört hast. Ich hoffe, die Inhalte der neuen Episode konnten dir weiterhelfen. Ich hoffe, dass du einiges davon mitnehmen konntest und vor allem auch für dich und deine Diät, insbesondere vielleicht deiner Contest Prep, mitnehmen konntest und natürlich auch dahingehend in Zukunft irgendwann anwenden kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, egal was du gerade machst, ob du am Autofahren bist, ob du am Spazieren bist oder einfach zu Hause auf dem Sofa sitzt und die Podcast-Episode entspannt anhörst. Und natürlich würde es uns sehr weiterhelfen, wenn du uns eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts dalässt, sodass noch mehr Leute eben die Age of Iron kennenlernen und von den Inhalten dieses Podcasts profitieren können. Das wäre mega lieb. Wir würden uns sehr darüber freuen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Bis dann, euer Daniel.